Herzlich willkommen bei den Sustainability Talks, dem Podcast rund um das Thema Nachhaltigkeit an der Zeppelin-Universität.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen beim Nachhaltigkeitspodcast der ZU. Mein Name ist Fabian Sennekamp, ich bin Nachhaltigkeitsmanager bei uns und ich bin nicht alleine hier, sondern bei mir ist Beate Pavle von der Fachhochschule Vorarlberg, die auch für das Thema Nachhaltigkeit zuständig ist. Und wir haben es geschafft, dass unser Podcast quasi über den See Grenzen überschreitet. Und ich freue mich sehr, liebe Beate, dass du da bist und dass wir auch ein bisschen gucken können, was sind denn Gemeinsamkeiten und was sind Unterschiede zwischen unseren beiden Hochschulen? Wie wird man denn Nachhaltigkeitszuständige und was können wir vielleicht voneinander lernen oder was sind vielleicht auch Themen über die Universität hinaus? Denn Universitäten und Hochschulen sind ja auch nicht die einzigen, die was mit dem Thema Nachhaltigkeit machen, sondern wirken ja auch in die Gesellschaft hinein. Und als erste Frage wollte ich dich fragen, wie bist du denn zu deiner Position gekommen, dass du das Thema Nachhaltigkeit bei euch verantwortest? Und wie ist da auch der Bezug zu der Geschäftsführung? Denn du bist ja auch noch Assistenz der Geschäftsführung gleichzeitig.
Hallo zusammen, hallo Fabian, vielen Dank für die Einladung erstmal zu euch nach Friedrichshafen. Hat mich sehr gefreut, dass ich da zu euch kommen kann und über das Thema sprechen kann. Und ja, die Frage, wie ich zu dem Thema gekommen bin, ist, ich bin tatsächlich bin seit gut acht Jahren an der Fachhochschule Vorarlberg Assistentin des Geschäftsführers und ich habe jetzt ab 1. Juli letzten Jahres die Leitung Nachhaltigkeit noch mit übernommen mit ein paar Prozenten, also es ist keine Volltime-Stelle, aber das Thema Nachhaltigkeit ist so zu mir gekommen, dass wir immer wieder in den letzten Jahren von außen auch, also es wurde das Bündnis Nachhaltiger Hochschulen gegründet in Vorarlberg, wo die in Österreich, wo die Fachhochschulen sich eben zusammengetan haben und es gibt die Mission COV in Vorarlberg, also einige Initiativen, die auf uns zugekommen sind, wo das Thema Nachhaltigkeit eben von außen an uns herangetragen wurde und da gab es im Haus niemand, der zuständig ist und oft ist es ja so, dass so Themen, die dann wo es erstmal niemand gibt im Haus, dann auch bei der Geschäftsführung dann ankommen und wir dann gesagt haben, okay, ich kann das gerne übernehmen, ich habe da auch ein großes intrinsisches Interesse dran. Und so ist es im Laufe der Zeit, sind es einfach immer mehr Aufgaben geworden und dadurch hat sich jetzt eben auch ergeben, dass man da jetzt auch sowas wie eine kleine Organisationseinheit schafft oder jetzt eben auch sagt, okay, das ist jetzt offiziell, heißt es Nachhaltige Hochschule und den Bereich leite ich, aber eben nicht mit Mitarbeitenden, sondern mit Kolleginnen, die in einer Arbeitsgruppe mit unterstützen und mitarbeiten.
Und Fachhochschule Vorarlberg ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Vielleicht magst du noch ein bisschen uns so ein paar Rahmendaten geben. Also welche Fächer gibt's bei euch? Wie groß ungefähr ist die Hochschule, dass wir vielleicht auch einen Vergleich mit der ZU machen können? Also seid ihr eine große oder wie sind so ein paar Rahmendaten? Vielleicht magst du dazu was noch sagen.
Ja, die Fachhochschule Vorarlberg hat den Sitz in Dornbirn, also mitten in Vorarlberg. Und wir haben rund 1600 Studierende. Wir haben letztes Jahr 30 Jahre gefeiert, bestehende Fachhochschule. Haben vier Fachbereiche, Technik, Wirtschaft, Soziales und Gesundheit und Gestaltung. In jedem der Fachbereiche verschiedene Studiengänge. Insgesamt sind 25 Studienprogramme, haben verschiedene Forschungszentren, kann ich nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, zu unserem Forschungszentrum Energie zum Beispiel, die jetzt eben auch im Bereich Nachhaltigkeit auch viel forschen, sind regional verankert, sind aber zudem auch eine europäische Hochschule, also es gibt ja dieses von der EU, die Initiative European Universities, da sind wir Mitglied mit acht anderen Partnerhochschulen, die in Europa verstreut sind, wirken in der Region, sind eben regional verankert, aber auch international sehr gut vernetzt, wollen auch in der Region wirken und sehen auch das als unseren Auftrag, dass wir eben einen Mehrwert in der Region schaffen, vor allem in Vorarlberg, aber darüber hinaus in der Bodenseeregion.
Also das klingt ja auf jeden Fall schon mal spannend. Und wenn du jetzt gesagt hast, da kam irgendwann mal das Thema Nachhaltigkeit, ihr habt dann überlegt, so wie baut man das jetzt auf? Würdest du denn sagen, das kam eher von außen, über das Bündnis vielleicht auch, dass dann andere Hochschulen auch gesagt haben, wir wollen da was machen und will nicht vielleicht die Fachhochschule Vorarlberg da mitwirken? Oder war es vielleicht auch intern, dass da von Studierendenseite oder aus der Verwaltung die Leute auf euch zugekommen sind in der Geschäftsführung? Wie war das so ein bisschen oder war es vielleicht ein bisschen beides?
Das war sicher beides, aber der Impuls kam schon auch, also insbesondere von außen, eben durch die Gründung von Bündnis Nachhaltiger Hochschulen. Also es gibt in Österreich 21 Fachhochschulen, davon sind jetzt 17 Mitglied im Bündnis seit letztem Jahr. Und die sind an uns herangetreten und wollten eben, haben uns vorgeschlagen, mit Gründungsmitglied zu sein. Wir sind Gründungsmitglied. Da geht es viel um Kooperation und Vernetzung, um Erfahrungsaustausch, um Synergien, um gemeinsame Veranstaltungen und da können wir wirklich alle voneinander profitieren, auch von den Erfahrungen. Also wir tauschen uns genauso aus, wie jetzt wir uns auch austauschen. Das war mit ein großer Impuls und selbstverständlich schon auch von innen, also jetzt gerade das Forschungszentrum Energie, unser Forschungsleiter, der da sehr das Thema natürlich auch behandelt. Und mittlerweile ist es aber auch so, dass es von den Studierenden immer mehr herangetragen wird. Also wir haben viele Studierende, die sich jetzt auch in den Studiengängen damit beschäftigen und haben jetzt gerade auch Ergebnisse von Projektarbeiten und Befragungen, die Studierenden jetzt gerade, das ist gerade ein Thema, das sehr aktuell ist, die eben auch sagen, sie wollen da gern mitarbeiten, sie wollen informiert sein. Also das wird immer größer. Und was eben auch ein Impuls war, war eben in Vorarlberg gibt es diese Mission Zero V. Das bedeutet, dass die Vorarlberger Landesregierung beschlossen hat, dass Vorarlberg 2040 klimaneutral organisiert sein soll. Also die Landesverwaltung, wir sind ja eine 100%ige Landestochter. Bedeutet, dass wir da auch Bestandteil haben oder Mitglied sind. Und dadurch ist natürlich geht's da insbesondere um Klimaschutz. Und das war auch mit dem Thema, dass das mit vorangetrieben hat.
Da gibt es tatsächlich sogar Parallelen. Also wir sind jetzt zwar eine private Universität und nicht von Landesverwaltungszielen erfasst, aber auch das Land Baden-Württemberg möchte seine Verwaltung klimaneutral bekommen und hat dann natürlich Auswirkungen auch auf die Hochschulen, auf die staatlichen zumindest, die dann Vorgaben bekommen. Bei uns ist es bis 2035. Und weil du vorhin die Studienfächer angesprochen hast, also wie ist denn eure Ausrichtung? Habt ihr eher einen geisteswissenschaftlichen Bereich, eher eine technische Ausrichtung? Spielt da vielleicht auch schon das Thema Nachhaltigkeit in der Lehre eine Rolle oder habt ihr da irgendwie Ideen, das aufzubauen?
Also wir sind eher Wirtschaftstechnik und dann eben haben wir einen großen Teil Gesundheit und Soziales. Also wir bilden zukünftige Pflegekräfte aus, die eben einen akademischen Abschluss haben bei uns, einen Bachelorabschluss. Und dann haben wir nur einen Bereich Gestaltung. Es ist aber so, dass wir einige Studiengänge haben, die eben schon direkt auf das Thema Nachhaltigkeit abzielen. Bachelorstudiengang Umwelt und Technik, dann in Master nachhaltige Energiesysteme. Und jetzt neu, wir haben unseren Masterstudiengang in der Betriebswirtschaft neu aufgestellt, die Curricula neu aufgebaut und der startet nächstes Jahr neu und heißt dann zukunftsfähiges Management und hat dann große Bestandteile davon, zielen eben auf das Thema Nachhaltigkeit ab. Und das freut mich auch sehr, dass es da einfach auch eine Initiativen gibt, eben jetzt auch die Studiengänge, also die Curricula zu überarbeiten. Da gibt's ist bei uns auch ein großes Thema, dass wir so Future Skills seit letztem Jahr eingeführt haben im Haus, die eben auch einen Teil Awareness und Ethik dabei haben, die eben auch nachhaltige Entwicklung mit abdecken. Und so wird nach und nach werden jetzt auch alle unsere Studiengänge danach beleuchtet und eben weiterentwickelt.
Mhm. Und das hat dann ja auch wieder Auswirkungen in die Unternehmen, in denen die potenziellen Absolventinnen und Absolventen arbeiten, dass die ihre Werte sozusagen dann vielleicht auch ins Unternehmen reintragen, ne, wenn man sich das so weiter vorstellt.
Ja, und
vorstellt.
Nicht nur die Werte, natürlich auch die Kompetenzen, weil ich glaube, dass die Unternehmen, egal wo wir jetzt sind in Europa, einfach die Kompetenzen auch brauchen, dass die Absolventinnen oder die neuen Fach- und Führungskräfte einfach die Kompetenzen jetzt auch bei uns an den Hochschulen entwickeln können, um eben die Herausforderungen, also Lösungen für die aktuellen Herausforderungen zu finden oder zu entwickeln. Also gerade auch, was die neuen Regulatorien von der EU angehen und aber auch grundsätzlich die ganze Kreislaufwirtschaft ist natürlich ein Riesenthema und aber jetzt auch im Finanzbereich. Also von dem her glaube ich, da haben wir auch eine Verpflichtung in die Region und als Hochschule eben da auch die Herausforderungen, die jetzt damit verbunden sind, auch mit unseren neuen Absolventinnen dann abzudecken. Also dass die einfach die Kompetenzen dann haben, um das zu meistern. Mhm. Und das geht euch ja wahrscheinlich genauso.
Genau, also ich glaube so, wir sind da jetzt schon in den Bereich sozusagen so Third Mission und Transfer reingerutscht. Ne? Also ich glaube, dass da haben wir auch eine Gemeinsamkeit, dass wir nicht im Elfenbeinturm bleiben, sondern sozusagen das Wirken in der Universität beziehungsweise Hochschule ja auch in die mit weiteren Partnern zusammen, dass man da arbeiten möchte. Einerseits glaube ich über die Kompetenzen, also sehe ich genauso, dass die Unternehmen da große Herausforderungen haben und entsprechend auch Bedarf haben, dass neue Ausrichtungen mit Nachhaltigkeitskompetenzen notwendig sind, weil sich da auch viel verändert aktuell. Und andererseits glaube ich, als Hochschule kann man ja nicht einfach nur vor sich hin im eigenen Betrieb denken, sondern idealerweise arbeitet man ja da so in Bündnissen. Du hattest es schon angedeutet, einerseits mit anderen Hochschulen. Da finde ich den Austausch auch immer wichtig, mit Kolleginnen und Kollegen zu sagen, wie macht ihr das denn? Oder kann man da vielleicht gegenseitig mal Lösungen zusammen überlegen? Und andererseits natürlich auch mit den Unternehmen zusammen oder in die Gesellschaft hinein, dass man sagt, da schließt man sich dann vor Ort vielleicht auch mal zusammen. Die Hochschule kann vielleicht ein paar Forschungsergebnisse liefern und Studienarbeiten hast du schon mal kurz gestreift. Ist ja auch eine Möglichkeit, dass man einfach sagen kann, vielleicht kann man über ein Abschlussarbeiten-Thema beleuchten, wo jetzt eine Stadtverwaltung nicht die Ressourcen hätte, das genauer zu untersuchen oder so. Da gibt's ja, glaube ich, viele Möglichkeiten. Und ich glaube, da ist auch nochmal eine Gemeinsamkeit, nämlich zwischen Vorarlberg und zwischen der Region Bodensee-Oberschwaben, dass man ja die Wege auch vielleicht nicht so weit hat, dass man so einerseits ein relativ nahes Umfeld von kleinen und mittleren Unternehmen hat, wo man sich vielleicht noch kennt sozusagen als Akteure oder jedenfalls, wo es nicht so schwierig ist zu sagen, hey, wollt ihr was machen und können wir da vielleicht was zusammen machen? Habt ihr denn da schon auch Kontakte mit Unternehmen geknüpft oder beziehungsweise wie würdest du das einschätzen? Ist das so eine Möglichkeit, dass man nochmal sagt, dann kann man vielleicht nochmal als Hochschule wirksamer werden, wenn man mit den Unternehmen zusammen vielleicht das auch durchdenkt, das Thema Nachhaltigkeit?
Auf alle Fälle, weil es ist natürlich so, dass wir als Hochschule, die jetzt so regional verankert ist, einen engen Kontakt zu den Unternehmen schon sowieso pflegt. Wir auch mit den Unternehmen in der Forschungsprojekte auch umsetzen. Aber auch unsere Studierenden, also die Hälfte unserer Studierenden studierte berufsbegleitend, die eben schon in den Vorarlberger Unternehmen sowieso schon arbeiten. Und wir haben auch einige Unternehmen, die starke Partner sind der Fachhochschule Vorarlberg, die uns eben auch nochmal zusätzlich unterstützen im Technikbereich. Und dadurch gibt's einfach einen ganz engen Kontakt, was ja eben auch unser Auftrag ist in der Region. Und das ist eigentlich für uns eine Selbstverständlichkeit, würde ich jetzt mal sagen, dass wir also eben auch die Studierenden in den Unternehmen haben, die auch mit den Unternehmen Projekte machen und umsetzen und zu unterschiedlichen Themen, natürlich nicht nur zum Thema Nachhaltigkeit, sondern in ganz unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Und wir sind dann natürlich auch, wir haben in Vorarlberg einfach einige große Unternehmen, also auch so Hidden Champions, die sich aber, die man vielleicht gar nicht so kennt, mhm, aber die wirklich auch eine zentrale Rolle spielen, die sich eben mit den Themen schon sehr auseinandersetzen, also auch was Nachhaltigkeit angeht, weil die eben durch ihren Unternehmenszweck, würde ich jetzt mal sagen, sowieso sich damit auseinandersetzen müssen. Ich glaube, es ist mittlerweile die großen und die mittleren Unternehmen kommen sowieso heute schon nochmal vorbei an dem Thema und die kleinen, auf die kommt es in der Zukunft auch zu und so sind wir eben auch verpflichtet, da eine große Rolle zu spielen oder die Rolle einzunehmen und die dabei zu unterstützen. Mhm. Genau. Und dann sehe ich es natürlich nicht nur in den Projekten, was Forschung oder Studierende angeht, sondern auch, wir machen ja viel Veranstaltungen bei uns im Haus. Also es gibt Vorträge, es gibt Kinderuni, es gibt Jugenduni. Wir können natürlich unsere Rolle auch so einnehmen, dass wir in der Gesellschaft Bewusstsein schaffen, eben durch solche Veranstaltungen oder auch durch Weiterbildungen oder aber auch um auch, also jetzt auch mit unseren Forschungsergebnissen, wir haben eben im Forschungszentrum Energie, ist das Thema Energie oder Energieeffizienz ein großes Thema, auch beratend jetzt auch in der Politik und in den Unternehmen tätig sind. Mhm. Also ich sehe uns als Hochschule einfach auch als, wir haben die Verpflichtungen zu dem Thema, wir haben einfach die Verpflichtung, Bildung ist ganz wichtig, um eben auch Veränderungen anzutreiben. Und da sie uns einfach als zentrale Rolle, als Hochschule und egal, ob wir jetzt eine relativ kleine Fachhochschule sind oder eine Universität, ist das ganz wichtig und das ist auch für mich die intrinsische Motivation oder die sinnstiftende Arbeit.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist ja einfach auch spannend, was dann da rauskommt, ne? Also so, da gibt's ja ganz viele Möglichkeiten, dass man sagt, dann kann man vielleicht auch wirklich in Zusammenarbeit mit den Unternehmen ganz die praktischen Fragen in der Abschlussarbeit vielleicht auch mal untersuchen, ganz konkret für das Unternehmen und jetzt nicht irgendwie nur theoretisch. Und das Gute ist ja, das habe ich quasi so nebenbei von dir im Vorgespräch noch erfahren, du hast ja ein MBA gemacht und hast dich sogar mit dem Thema Third Mission und welche Rolle Hochschule da spielen können, wissenschaftlich auch in deiner Abschlussarbeit ein bisschen beschäftigt. Wenn du möchtest, kannst du da noch mal ein bisschen was erzählen, also grundsätzlich auch, was da das Thema war und was da rausgekommen ist.
Es ging tatsächlich darum, dass ich erforscht habe oder erkundet habe, wie können Hochschulen eben beim Thema Nachhaltigkeit in wirken im Rahmen von der Third Mission. Und es war auch ein Bestandteil von einem Forschungsprojekt, das wir jetzt bei uns im Forschungszentrum Energie angesiedelt haben, wo es darum geht, dass also ein Erasmus-Plus-Projekt, wo wir Indikatoren entwickelt haben, um eben solche Maßnahmen und Aktivitäten zu messen in allen hochschulischen Handlungsfeldern, also Lehre, Forschung, Third Mission und aber auch Governance und Betrieb. Und ich habe mir eben auf das Thema Third Mission fokussiert. Und es gibt weltweit schon ganz viele Tools, um eben solche Maßnahmen zu messen, und habe mir die eben alle angeschaut, habe so wie so eine kleine Metastudie gemacht und habe auf der Grundlage dessen dann auch eine Umfrage gemacht im deutschsprachigen Hochschulraum, um eben zu erfahren, welche Indikatoren oder welche Maßnahmen sind relevant für die Hochschulen. Und daraus habe ich dann wieder Indikatoren entwickelt, die eben so eine Richtschnur geben können, was kann man eben in der Hochschule machen, um eben in der Region oder in der Gesellschaft zu wirken. Genau. Und das war ganz interessant und ist für mich jetzt auch immer wieder so die Basis, dann auch nochmal zu hinterfragen, was können wir bei uns in der Fachhochschule machen, wo können wir nochmal eben diese Rolle eben einnehmen und ja, also da geht es um Weiterbildung und was Sie auch vorher schon gesagt haben, verschiedene Veranstaltungen durchzuführen und eben nicht nur im klassischen Studium und Forschung, sondern eben auch da unsere Rolle zu übernehmen im Rahmen vom Transferen von der Third Mission.
Mhm. Also wirklich sehr spannend und die Frage ist ja auch ein bisschen, kann man denn, obwohl die ganzen Hochschulen ja auch sehr unterschiedlich sind, also allein von der Ausrichtung, von der Größe, von den Gebäuden, die sie haben, ja, von irgendwelchen 60er Jahre Betonbauten bis zu ganz neuen energetisch sanierten Gebäuden, würdest du denn sagen, man kann da irgendwie überhaupt die verschiedenen Nachhaltigkeitsanstrengungen in dem Bereich in irgendeiner Weise mit Indikatoren messen? Oder ist es vielleicht dann doch eher qualitativ und dass man sagen kann, man hat so verschiedene Möglichkeiten und ich sag mal so eine Art Toolbox oder so, wo die Hochschulen sich dann draus bedienen können und die eine hat vielleicht einen Schwerpunkt auf Weiterbildung und die nächste nimmt vielleicht den Bereich Bürgeruniversität oder Bürgerhochschulen oder Veranstaltungsformate. Wie würdest du das sehen? Kann man das überhaupt sozusagen da so den einen Indikator, spitze ich jetzt mal zu finden, der sagt, jetzt seid ihr nachhaltig?
Ja, das ist eine ganz berechtigte und gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass es schwierig ist zu messen, weil wir da Äpfel mit Birnen vergleichen würden. Also wir haben unterschiedliche Ausrichtungen, wir haben unterschiedliche Rahmenbedingungen. Geografisch, politisch gibt's natürlich ganz viele andere Voraussetzungen. Und es ist viel einfacher, qualitativ als quantitativ zu messen. Es gibt also die Indikatoren, die ich jetzt entwickelt habe oder die ich vorschlage in meiner Masterarbeit, die waren qualitative. Also es sind keine messbaren Ziele oder messbare Indikatoren. Und das ist grundsätzlich ein schwieriges Thema. Und ich würde auch nicht empfehlen, also ich... Jetzt auf Anhieb könnt ihr jetzt nicht sagen, dass man das wirklich miteinander vergleichen kann, weil eben diese Rahmenbedingungen so unterschiedlich sind.
Ja, also ich denke auch, wir gehen dann nachher nochmal genau so ein bisschen auf die Gemeinsamkeiten und unsere Unterschiede unserer beiden Hochschulen ein. Also ich glaube, da gibt's sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten bei den verschiedenen Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Ich habe tatsächlich sogar in meiner Dissertation auch für das Thema Kommunen mir da Gedanken gemacht, wie kann man das denn bei Kommunen messen, und bin da auch zu der Ansicht gekommen, also es ist ganz schwierig, weil ja die Kommunen auch unterschiedlich aufgestellt sind, zu sagen, welche Kommune macht jetzt einen guten, sage ich immer in Anführungszeichen, bewusst, weil guten und schlechten Klimaschutz gibt's ja auch nicht, aber wie man das messen kann, wer macht da viel und wer macht da wenig, auch da sind natürlich ganz unterschiedliche Voraussetzungen und auch was zum Beispiel an Emissionen entsteht, inwieweit man das berücksichtigt oder nicht, was man auch an Handlungsspielräumen hat, ne? Also zum Beispiel beim Thema Heizung, wenn ich als Hochschule jetzt eine Gasheizung habe und die ist noch intakt, dann wird ja keiner sagen, die tauschen wir jetzt aus, sondern dann wird man halt sagen, die wird so lange noch betrieben, wie sie sich entweder rechnet oder halt technisch noch funktioniert. Und dann kann ich diese Emissionen, die da mit der Heizung verursacht werden, ja erstmal auch nicht, außer vielleicht über Biogas oder so, noch auf Null bringen. Ne? Das sind ja auch so Sachen, die man dann berücksichtigen muss in der Hochschule, dass man sagt, wo habe ich denn überhaupt Hebel, die ich nutzen kann?
Ganz genau so ist es. Also das sieht man jetzt bei uns zum Beispiel, dass wir jetzt eine relativ junge Hochschule sind, nenne ich es jetzt mal. Da haben wir das Privileg, dass bei uns ganz viel natürlich neu errichtet wurde bei unseren Gebäuden. Bei uns wird jetzt gerade auch, sind in einem Gebäude, das es schon länger gibt. Da war früher die Textilschule in Vorarlberg drin. Das wird jetzt gerade energetisch saniert. Aber diese Voraussetzungen, die wir jetzt haben in Vorarlberg, muss ich jetzt echt sagen, haben wir echt ein Privileg, weil das schon sehr gut, wenn wir da schon sehr gut aufgestellt sind. Also wir haben ja grundsätzlich jetzt zum Beispiel auch in Vorarlberg Ökostrom, so dass wir da gar nicht das Thema haben, wie können wir das umstellen oder haben wir da jetzt in Handlungsbedarf. Und die guten Rahmenbedingungen, würde ich jetzt mal sagen, die wir jetzt schon haben, die haben andere, gerade die großen Universitäten, die verschiedene Standorte haben, die es schon lange gibt, wie du sagst, die alte Gebäude haben, wo man auch so Heizungsanlagen auch nicht auf Anhieb austauscht, weil sich das ja auch nicht rechnet. Mhm. Also das sind alles total unterschiedliche Rahmenbedingungen und so, das ist eben der Grund, warum man sie dann eben auch nicht so gut vergleichen kann miteinander.
Ja, und ich glaube, das führt uns dann tatsächlich schon in den Bereich Maßnahmen, also sozusagen, was kann man als Hochschule machen oder beziehungsweise konkret, was habt ihr auch gemacht? Du hast jetzt den Energiebereich angesprochen und vielleicht fangen wir damit mal an. Du hast auch schon erwähnt, ihr habt ein Energieinstitut, also da könntest du auch nochmal vielleicht kurz erzählen, was ihr da macht. Mhm. Also einerseits erster Teil der Frage sozusagen, was macht dieses Energieinstitut? Und vielleicht zweiter Teil der Frage, welche Maßnahmen im Energiebereich setzt ihr denn um oder wo hast du da, siehst du da Hebel bei euch?
Also das ist ein Forschungszentrum Energie heißt es, mit einer Stiftungsprofessur für Energieeffizienz. Die Stiftungsprofessur ist von der VKW Illwerke, also das ist der große Energieversorger in Vorarlberg. Und da geht's. Ich habe mir jetzt gestern gerade noch mal kurz erkundigt, damit ich jetzt dann etwas erzähle, was nicht wirklich fundiert oder richtig ist. Da bin ich natürlich auch keine Expertin, aber die beschäftigen sich momentan sehr mit diesem Thema Lademanagement. Das bedeutet eben auch, also zum Beispiel auch für Busse, das ist ein großes Projekt gerade, wie man die Ladefähigkeit von der Energieversorgung eben so sicherstellen kann, wenn es eben Spitzen gibt. Also das ist ein großes Thema. Der Kollege hat dann gestern gesagt, ja, da sind wir europaweit sehr gut unterwegs. Und deine Frage, was wir bei uns im Haus machen. Es ist eben so, dass wir grundsätzlich schon mit Ökostrom versorgt sind. Wir werden jetzt so nach und nach, wenn wir unter zum Beispiel die Lampen umgerüstet, wir kriegen, das passiert jetzt eben auch in Abstimmung mit unserem Erhalter, mit dem Land Vorarlberg, weil das natürlich auch großen finanzielle Belastung auch ist, hohe Kosten damit entstehen. Dann ist es so, dass wir bei uns auf den Dächern jetzt gerade auch im Rahmen, wir haben letztes Jahr ein neues Gebäude errichtet, sind eben jetzt am energetisch Sanieren, dass da jetzt nach und nach PV-Anlagen installiert wurden, die energetische Sanierung. Und durch das, dass wir eben neue Gebäude haben, haben wir jetzt Erdwärme. Und werden dadurch auch nach und nach, wir waren bisher teilweise auch über Gas versorgt. Das wird sich jetzt eben verändern und da sind wir eben dann auch davon unabhängig. Mhm. Und da eben, wie gesagt, da sind wir privilegiert, weil wir jetzt eben vom Land aus sehr gut unterstützt werden bei den Maßnahmen und es eben vom Land auch diese Vorgaben gibt. Und wir eben da, also da gibt es auch für mich jetzt keinen großen Handlungsbedarf oder da habe ich nicht das Gefühl, da kann oder muss ich viel vorantreiben, weil das sowieso schon passiert. Also da bin ich in einer guten Situation, muss ich sagen.
Ja. Das ist als Nachhaltigkeitsmanagerin natürlich am besten, wenn es von alleine läuft. Ja. Es passiert nicht so oft, würde ich sagen. Bei uns tatsächlich ist es ähnlich. Also wir haben auch schon seit 2019 Ökostrom und haben auch unsere Beleuchtungsanlagen großteils auf LED umgestellt. Und das merken wir tatsächlich auch im Verbrauch, dass es auch dann tatsächlich, wir hatten ja vorher so Halogenleuchten, haben dann auch mit Bewegungsmeldern nochmal umgestellt, dass wir sagen, es müssen ja nicht die Flure permanent beleuchtet sein, sondern nur, wenn jemand durchläuft. Und das sind natürlich dann zum Teil auch große Flächen. Das hat man dann tatsächlich über die Jahre auch gemerkt, dass dann der Verbrauch runtergeht, dass sich damit dann auch natürlich die Investitionskosten amortisieren, wurde zum Teil sogar auch gefördert damals noch. Und dann haben wir es damals so gemacht, also ich gehe mal ein bisschen zur Entstehungsgeschichte auch nochmal weiter, wie kommt man mit dem Thema Klimaschutz oder Nachhaltigkeit in Berührung, dass wir auch mit einer Arbeitsgruppe angefangen haben und gesagt haben, wir kümmern uns jetzt um das Thema Nachhaltigkeit, und dann steht man ja am Anfang erstmal da und sagt, ja, wo setzen wir denn jetzt an und welche Maßnahme knüpfen wir uns als erstes vor? Machen wir das Thema Energie, machen wir vielleicht das Thema Verkehr, machen wir irgendwas im Gebäude oder so? Wir haben da zum Glück auch recht neue Gebäude und haben da jetzt auch nicht so ein Riesenthema zum Glück. Das ist bei uns auch ein Vorteil. Und wir haben dann einfach mal so relativ pragmatisch gesagt, wir gucken jetzt mal mit den Daten, die wir haben, wo kommen unsere Emissionen her? Und da war bei uns ein großes Thema Dienstflüge. Das vielleicht als nächstes Thema sozusagen Mobilität. Man ist ja so als Hochschule ein bisschen im Zwiespalt. Du hast schon gesagt, ihr seid europäische Hochschule. Man möchte europäische Forschungsprojekte und den Austausch natürlich auch fördern. Und leider sind die Partnerinnen und Partner natürlich nicht immer ums Eck und mit dem Zug erreichbar. Also muss man fliegen zu bestimmten Destinationen. Ist das bei euch auch schon irgendwie ein Thema, dass man sagt, da gibt es Vorgaben in einer Reiserichtlinie oder mit dem Thema Dienstflüge?
Das ist natürlich ein großes Thema für uns und das ist auch ein Zielkonflikt, weil wir wollen natürlich, dass unsere Forschenden und eben auch im Rahmen von der Europäischen Universität, dass es ein guter Austausch stattfindet, dass Meetings stattfinden. Und es gibt bei uns Vorgaben. Wir haben eine Reiserichtlinie, die eben vorgibt, dass man möglichst, also es ist nicht zwingend und es ist aber tatsächlich so, dass das so gut wie gar nicht mehr in Anspruch genommen wird, dass innerhalb Österreichs nicht geflogen wird. Also wir haben natürlich auch Reisen, also wir sind oft dann auch in Wien natürlich, weil es da viele Besprechungen gibt. Und ich merke jetzt aber gerade, es gibt immer mehr Kolleginnen, also vor allem jetzt auch die neue Generation, die hier zunach kommt, eben auch in unserem RAN in der European University, die Kolleginnen, die tatsächlich nach Spanien mit dem Zug reisen, die wirklich diesen Aufwand auf sich nehmen, und da habe ich echt auch einen Respekt davor, oder auch in den Niederlanden. Das wird mehr, aber sicher ist es nicht das Gros im Haus. Und das ist auch nachvollziehbar, und ich glaube auch nicht, dass wir da einen großen Hebel mehr haben. Und eben ganz ein schwieriges Thema auch ist. Also ich finde, wir können eben nicht, was man nur machen kann, ist zu sagen, okay, es gibt jetzt ein Meeting, das ist ein halber Tag oder ein Tag. Haben wir gerade gestern wieder drüber diskutiert in einem Projekt, wo ich gesagt habe, also wenn ich einen halben Tag nach Irland muss, dann muss ich einfach anregen, machen wir das hybrid, kann man halt dieses Meeting dann eben auch online machen, weil da lohnt sich's, also auch also da ist die Nachhaltigkeit, die Zeit, also die Zeitressourcen und natürlich auch das Fliegen. Und das sind schon Dinge, die man immer wieder ansprechen kann und anregen kann. Schaut euch an, macht es wirklich Sinn, dorthin zu fliegen? Aber das muss natürlich schon auch aus der Eigenverantwortung kommen, und da hoffe ich auch schon auch mal auf die Kolleginnen, dass die da mitdenken und das eben auch eigenverantwortlich dann verantwortlich für sich organisieren. Und wie ist es bei euch?
Ja, also da könnte man fast einen eigenen Podcast drüber machen, über die Reform unserer Reiserichtlinie. Yeah. Da hat sich auch gezeigt, das ist ein sehr emotionales Thema. Yeah. Ja, also wir haben das in der Corona-Zeit angepackt. Da war sowieso noch vielleicht ein günstiger Zeitpunkt, dass man sagt, wir machen da jetzt eine Reform und überlegen nochmal grundsätzlich neu, weil einfach de facto die Flüge auch bei Null waren. Und wir haben dann tatsächlich einfach erstmal für unsere Hauptziele geguckt, wo fahren wir denn oder wo fliegen wir sozusagen für das Jahr vor Corona hin? Und erstaunlicherweise hat sich dann gezeigt, das ist sehr viel auch in Europa und im Kurzstreckenbereich, wo man jetzt sagt, wenn ich in die USA muss, klar, dann muss ich halt das Flugzeug nehmen. Und dann, so wie du sagst, muss man überlegen, gibt es eben, ist der Reiseanlass auch so, dass man sagt, da lohnt es sich jetzt hinzufahren und jetzt nicht für einen halben Tag da hin und her oder so. Ne? Aber da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass man das entsprechend auch so planen würde, dass es dann eben nicht vermeidbar ist, forschungsbedingt oder warum auch immer. Und wir haben dann gesagt, wir gucken uns einfach mal an in Europa, was ist denn mit dem Zug erreichbar, und haben gesagt, so ungefähr 1,5 Stunden länger mit dem Zug ist okay. Und wir haben auch gesagt, wenn man jetzt nochmal zusätzlich übernachten muss, dann zahlt die Uni das auch, ein zusätzliches Hotel, selbst wenn es dann ein bisschen teurer ist. Erstaunlicherweise waren die Flüge dann, zumindest damals, als wir das nachgeguckt haben, da war sowieso noch alles ein bisschen durcheinander, weil nicht viel geflogen ist und so. Aber die Flüge waren tatsächlich sogar relativ teuer, weil hier von Friedrichshafen gibt es sowieso nicht viele Flüge und dann sind das halt oft so Strecken, die nur im Businessverkehr bedient werden, wo die Preise auch hoch sind. Und wir haben dann gesagt, wir machen eine Flugverbotszone für den Kurzstreckenbereich, wo man standardmäßig den Zug nutzen muss und auch nicht fliegen darf, also innerdeutsch und die Nachbarländer, die man gut erreichen kann. Also wir würden jetzt nach Wien zum Beispiel auch sagen, wir nutzen da den Weltjet, der sowieso schon in Friedrichshafen losfährt, kann man einmal am Tag sowieso umsteigefrei machen. Oder natürlich die Schweiz haben wir da auch rausgenommen, ne? Da gibt's aber auch de facto keine vernünftigen Verbindungen, ne? Also jetzt von hier nach Zürich und dann irgendwo
ist nicht sehr toll,
noch hinzufliegen, da ist man genauso schnell mit dem Zug de facto. Und ich fand es auch zum Teil ganz spannend bei diesem Reisezeitvergleich, dass der Zug zum Teil auch schneller war oder konkurrenzfähig, wo man so dachte, ja, nach Paris oder so. Ja. Es ist gar nicht so schlecht, ja. Also da gibt's durchgehende Züge von Stuttgart zum Beispiel, das ist dann auch komfortabel. Und wir haben dann gesagt, wir erlauben für die weiteren Strecken auch erste Klasse zu fahren. Das hat dann auch nochmal für Akzeptanz gesorgt. Mhm. In der Professorenschaft, wie gesagt, es war ein sehr emotionales Thema bei bestimmten Leuten. Aber ich glaube, jetzt ist es auch ganz gut umgesetzt, dass wir sagen, in dem Bereich, wo wir nicht fliegen müssen, fliegen wir nicht. Und natürlich, so wie du gesagt hast, wir wollen ja auch den Austausch mit internationalen Hochschulen und natürlich auch, dass die Studierenden sozusagen in den USA studieren können und so weiter. Da werden sie natürlich fliegen. Die EU hat jetzt beim Erasmus-Programm auch so einen kleinen Zuschuss eingeführt, dass ja, man genau. Die Umweltanreise ein bisschen Zuschuss bekommen kann. Vielleicht ist das auch nochmal ein Anreiz und vielleicht ist es manchmal auch ein Wissensthema, ja. Da versuche ich auch so ein bisschen ein paar Anregungen manchmal in unserem Intranet zu geben, dass zum Beispiel mit dem Nachtzug ja manche Sachen auch erreichbar sind, an die man vielleicht gar nicht zuerst denkt, also zumindest so für die Studierenden, wo man sagt, da ist es jetzt auch nicht so kriegsentscheidend, wie schnell die da ankommen. Aber ja, es ist ein Thema, was viele von meinen Kolleginnen und Kollegen an den Hochschulen auch im Moment umtreibt, die auch überlegen zum Teil, wie kann man sowas umsetzen, macht man es freiwillig, macht man es verpflichtend, und wir haben da insofern Glück, dass wir es selber gestalten können und dann nicht an ein Landesgesetz einfach gebunden sind, sondern wir dürfen es so machen, wie wir es machen möchten.
So ist es bei uns auch, und mir fällt jetzt gerade ein, weil du gesagt hast, es gibt für die Studierenden von Erasmus auch so eine dass es ein bisschen attraktiver ist. Bei uns gibt's so, hat unser International Office initiiert, so eine kleine Challenge. Da können die Studierenden ihre originellste und ihre nachhaltigste Reise irgendwie so einreichen. Mhm. Und dann gibt's, ich weiß nicht, was sie bekommen, aber sie kriegen dann einen Preis oder so eine kleine Auszeichnung dafür, die eben jetzt auch nach Finnland oder wo. Mhm. Eben mit dem Zug reisen. Mhm. Und auch aus der eigenen Erfahrung raus möchte ich auch nochmal betonen, also ich habe jetzt auch mein Reiseverhalten, also auch was meine Privatreisen geht, verändert, und bin ganz viel mit der Bahn unterwegs. Also jetzt war ich jetzt auch erst in Italien und merke, dass das sehr entschleunigt und dass das Reisen mit der Bahn, also das kann ich jedem empfehlen, ein schönes Reisen ist, ein angenehmes Reisen. Und was ich auch immer sage, weil man sagt ja dann immer, ja, die Bahn kommt zu spät oder es ist unzuverlässig. Wenn man aber mit dem Auto fährt und im Stau steht, dann macht man das lange nicht so groß, wie wenn man mit der Bahn fährt und der Zug hat Verspätung. Da habe ich gar nicht so ein großes Verständnis dafür, weil ich mir denke, das muss man schon auch nochmal in der Relation sehen, und ich kann es wirklich empfehlen, also auch europaweit, das Bahnreisen entspannt. Man kann die Landschaften an sich vorbeifahren lassen und finde das ganz schön. Und man kann eben, also was bei uns jetzt auch ganz gut ist, wenn man unterwegs ist, man kann auch eine Dienstreise auch mal mit einer Privatreise verbinden. Da gibt's bei uns Regelungen, wie man das eben auch gut abrechnen kann. Und das ist auch eine Möglichkeit zu sagen, wenn ich dann schon mal fliegen muss, eine Dienstreise in Anspruch nehmen und eben wohin fliegt, das zu verbinden und sagen, okay, dann nutze ich diesen Flug auch mal vielleicht nochmal für 2-3 Tage, um Urlaub zu machen. Mhm. Also das geht bei uns, das kann man klar abgrenzen und klar abrechnen, und sind einfach alles gute Möglichkeiten, da nachhaltiger unterwegs zu sein.
Mhm. Ihr habt natürlich das Glück, dass ihr ab Lindau-Reutin oder bis Lindau-Reutin, je nachdem von wo man guckt, mit der ÖBB fahren könnt, die natürlich noch ein bisschen besseren Service und Pünktlichkeit bietet als unsere Bahn. Aber ich denke auch, also auch von der eigenen Erfahrung, ich denke, Ich habe jetzt gelesen, 43 Stunden steht der durchschnittliche deutsche Autofahrer im Stau pro Jahr.
Genau, habe ich auch gehört.
Das ist was dann untergeht, und natürlich jede Verspätung oder der Anschlussverlust, der wird dann immer diskutiert. Und ich glaube auch, also Privatreisen und Dienstreisen kann man bei uns auch verbinden. Mhm. Oder man kann natürlich auch versuchen, Reiseanlässe zu verbinden, dass man einfach sagt, wenn ich jetzt eh irgendwo hin muss, dann nehme ich da sozusagen einen Anlass nochmal dazu und versuche das zu bündeln. Dann ist auch die Reise vielleicht irgendwie, wenn man da etwas länger unterwegs ist, besser zu verkraften, als wenn man das zweimal machen muss oder so. Ne? Das sind ja auch nochmal Möglichkeiten. Und ich glaube auch, da gibt's ja jetzt auch immer mehr Angebote, dass auch der internationale Fernverkehr stärker ausgebaut wird und die ÖBB mit dem Nachtzugsystem ja auch nochmal neue Angebote schafft, die es vor ein paar Jahren zum Teil ja noch gar nicht gab. Ne? Also das ist ja auch nochmal eine Möglichkeit.
Genau. Und das ist, geht natürlich dann auch, es geht natürlich auch nochmal an die Anfahrt zur Arbeit. Das ist ja auch ein großes Thema. Und da muss ich echt sagen, da sind wir, also ich wohne ja in Lindau und pendel jeden Tag nach Dornbirn, nach Vorarlberg über die Grenze. Und es gibt eben dieses Vorarlberger Klimaticket, das eben über die Grenze geht. Also ich kann von Lindau weg mit dem schon fahren und merke eben dann, sobald ich dann aber in Deutschland bin, habe ich schon ein Problem dann für die letzten 3-4 Kilometer. Also die mache ich dann mit dem Fahrrad, wenn es irgendwie geht. Aber da ist dann merkt man, dass die öffentliche Anbindung nicht so gut ist wie in Vorarlberg. Und das ist ja immer wieder ein Thema, wo man denkt, ja, da haben wir schon auch in Deutschland schon nochmal Nachholbedarf. Und da schaue ich immer, also sage ich immer gern zu den Kolleginnen jetzt an der Fachhochschule, da sind wir echt in Vorarlberg oder sind sie in Vorarlberg privilegiert, wenn man wirklich eine sehr gute Anbindung mit den Bussen hat. Also auch, das ist es für unsere Studierenden auch gut zu erreichen. Und also bei uns an der Fachhochschule fährt mindestens alle 10 Minuten ein Bus ab, der zum Bahnhof fährt. Also da gibt's schon nochmal, aber das wissen wir ja, einen großen Handlungsbedarf, aber da sind wir jetzt in Vorarlberg wirklich schon ganz gut aufgestellt.
Und ich glaube, ihr bietet ja auch ein Jobticket an.
Genau.
Haben wir sozusagen auch als Arbeitgeberin, dass wir das Deutschlandticket bezuschussen. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal ein Anreiz, dass man sagt, wenn ich jetzt das Ticket eh habe und dann vielleicht auch in der Freizeit nochmal irgendwo Vorteile habe, dass man da vielleicht Leute auch dazu bewegt, zu sagen, gut, auch wenn es ein bisschen länger dauert vielleicht und man die Möglichkeit hat, ne, also natürlich immer unter der Bedingung, dass die Anbindung so ist, dass man da nicht nur dreimal am Tag einen Bus hat, dann ist das ja auch nochmal ein Anreiz, den man für die Mitarbeitenden setzen kann.
Genau. Also bei uns ist es so, dass in Vorarlberg, also bei uns das Jobticket fürs ganze Jahr wird von uns übernommen für die Mitarbeitenden. Mhm. Es ist natürlich auch nicht so teuer wie das Deutschlandticket. Also das ist eben von, man kann eben dann mit diesem Jobticket theoretisch von Lindau bis nach St. Anton fahren. Mhm. Also es ist wirklich diese ganze Strecke, die in Vorarlberg gilt. Und das kann man natürlich auch privat nutzen. Mhm. Und ich bin wirklich, würde ich sagen, 80% jetzt mit den Öffis unterwegs, weil eben die Anbindung so gut ist. Ich natürlich auch viel in Vorarlberg auch, ja, wir haben natürlich auch dieses tolle Freizeitangebot in Vorarlberg, das dafür auch nutze. Und es ist schon eine schöne Möglichkeit und ein gutes Angebot, das wir jetzt eben auch für unsere Mitarbeitenden da zur Verfügung stellen.
Mhm. Genau. Ja, also das klingt ja richtig gut. Jetzt haben wir so den Mobilitätsbereich, glaube ich, schon so ganz gut, was da so verschiedene Maßnahmen sind, ein bisschen gestreift. Oder fällt dir noch irgendwas ein, wo du sagst, da möchte ich nochmal erzählen, was ihr da so an Maßnahmen umsetzt?
Ja, also wir haben eingeführt, da ist die Akzeptanz, haben ein paar Kolleginnen, die das nutzen. Wir haben ein E-Bike, so ein Dienst-E-Bike, das man nutzen kann, wenn man innerhalb Dornbirns unterwegs ist. Mhm. Wir haben auch dieses Klimaticket, das kann man auch ausleihen. Wir haben so ein übertragbares. Also wenn man jetzt in Vorarlberg unterwegs ist und man hätte das Jobticket nicht, dann kann man sich das ausleihen. Mhm. Dann haben wir Jobradaktion. Also man kann eben so ein Fahrrad sich kaufen, das eben dann bezuschusst wird von uns. Mhm. Und man kann das dann eben innerhalb von 4 Jahren abzahlen. Dann gibt's bei uns so eine Fahrradaktion, die wir einmal im Jahr durchführen, wo man so ein, also Fahrradputzen und Fahrradservice, da kann man einfach mit seinem Fahrrad zur Arbeit kommen und das hinstellen und ganz abends wieder abholen. Mhm. Und wir sind jetzt, glaube ich, das 3. Jahr in Folge die fahrradfreundlichste oder aktivste Hochschule in Österreich. Da gibt's immer so eine Auszeichnung vom Klimaministerium. Also gerade das Fahrradfahren mit den Abstellplätzen und so weiter. Wir haben auch Duschen, wo man eben, wenn man mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt, dann auch duschen kann. Ja, und das hängt aber schon auch damit zusammen, weil wir wenig Parkplätze am Campus haben. Also die werden jetzt auch immer wieder, es werden teilweise wurden die auch aufgelöst, weil man auch nochmal Grünflächen schafft jetzt auch in Zukunft. Und das eben sehr begrenzt ist. Und da haben wir natürlich auch die Notwendigkeit, Alternativen anzubieten. Mhm. Und sind jetzt gerade dran, wir machen jetzt gerade eine Mobilitätsumfrage, die wird jetzt dann in den nächsten Wochen durchgeführt und wollen eben auch die Kolleginnen, die immer noch mit dem Auto kommen, aber die eben, für die es auch schwierig ist, mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen, die eben anregen, dass sie Fahrgemeinschaften bilden. Mhm. Und sind eben auch mit in einem Forschungsprojekt gerade damit beschäftigt, eben solche Fahrgemeinschaften zu organisieren und werden auch im Laufe des Jahres dafür so eine App anbieten, die gerade von einem Startup in Vorarlberg entwickelt wird und das dann erproben, wie hoch die Akzeptanz ist und wollen damit eben auch versuchen, dass sich die Kolleginnen zusammentun und eben dann gemeinsam im Auto fahren. Mhm. Also da sind wir, da machen wir gerade viel, es ist ein großes Thema eben und habe aber das Gefühl, dass wir da schon ganz gut unterwegs sind.
Mhm. Ja, ist gut, dass du das Thema Fahrrad nochmal ansprichst. Da haben wir nämlich auch noch ein paar Gemeinsamkeiten, habe ich gemerkt, nämlich diese, in Deutschland gibt es Stadtradeln, dass man innerhalb von 3 Wochen auch so einen Wettbewerb hat innerhalb der Kommunen. Und dann kann man innerhalb der Stadt sozusagen verschiedene Teams bilden. Da sind wir auch immer fleißig dabei, als ZU sozusagen mit einem Team. Und da merke ich so in diesen 3 Wochen, das gibt durchaus für Kolleginnen und Kollegen auch mal Anstöße, die nicht so viel Fahrrad fahren, dass sie sagen, ach, jetzt habe ich mal so einen Anstoß gekriegt und habe mal wieder das Fahrrad rausgeholt und es hat total Spaß gemacht. Und auch so dieser Teamgedanke, dass man sozusagen als ZU-Team dann guckt, ja, und die, wie viel hat die Schulen jetzt und wie sind wir da in dem Stadtranking platziert und so. Haben dann ein paar auch gesagt, ja, das hat mich jetzt motiviert, noch mal eine Radtour zu machen. Und dann bin ich extra noch mal irgendwie am Samstag noch mal losgefahren und so. Und dann habe ich da auch so kleine Preise für diejenigen, die halt die meisten Kilometer haben, ohne dass es jetzt in so eine ganz ernste Konkurrenz ausartet und jeder das Gefühl hat, man muss jetzt hier die sportlichen Höchstleistungen machen. Aber ich glaube, sowas sind ja auch Maßnahmen, dass man einfach so kleine Impulse gibt und auch so ein bisschen über das, wie soll man sagen, jetzt über die CO2-Emissionen oder irgendwie sowas hinaus einfach sozial so ein bisschen wieder eine kleine Aktion macht. Sowas natürlich eine Fahrradputzaktion, das ist natürlich auch super, sowas haben wir noch nicht. Mhm. Aber wir haben eine Fahrradreparaturstation uns vor die Hochschule gestellt, vor die Uni, wo man einfach selber sein Fahrrad reparieren hat, das kann und das ist eine Luftpumpe und das ist auch öffentlich zugänglich, sozusagen ist eigentlich was in Baden-Württemberg jetzt auch viele Kommunen an dem Bahnhof oder so zur Verfügung stellen.
Genau, das gibt's bei uns auch.
Genau, und ich glaube, sowas ist halt auch eine einfache Möglichkeit, dass man sagt, oh Mist, ich habe jetzt irgendwo einen Platten und dann weiß ich aber, ich kann das Fahrrad irgendwo aufpumpen und muss jetzt nicht irgendwie 20 Kilometer nochmal schieben oder so.
Ja, ne? Genau. Und wir haben, also was ich wirklich super fand, man ist ja immer abhängig von den Kolleginnen, wie die mit motiviert sind bei dem Thema. Und wir haben bei uns, der Leiter von unserem Gebäudemanagement oder von unserer Infrastruktur, das ist wirklich ein ganz ambitionierter Fahrrader. Mhm. Und der hat, wir hatten so Umbaumaßnahmen vor 2, 3 Jahren und hat dann angeregt, dass wir 2 Parkplätze auflösen bei unserer Tiefgarage. Und haben jetzt daraus absperrbare Fahrradabstellplätze geschaffen, wo man also, wenn man das Fahrrad, also wenn man jetzt auch ein teures Fahrrad hat, das man eben da draußen stehen lassen möchte oder ein E-Bike hat, dass man das wirklich auch gut absperren kann. Und also das muss ich schon sagen, da gibt's schon auch ein Umdenken. Und da man, als Nachhaltigkeitsbeauftragte oder wenn man eben für dieses Thema zuständig ist, man natürlich von allen Kolleginnen im Haus abhängig, dass die mitarbeiten und da muss ich echt sagen, da gibt's schon viele Kolleginnen, die da mitdenken und auch mit initiieren. Und so gibt's eben immer mehr Initiativen, wie du ja jetzt eben auch erzählst, dass man eben Dinge dann umsetzt, die aber, da sind wir natürlich als relativ kleine Hochschule, und das ist bei euch vielleicht auch schon, hat man die kurzen Wege und kann eben so schnell dann auch Dinge umsetzen.
Genau, wir sind ja noch kleiner als ihr und Thema Motivation ist auch ein gutes Stichwort. Wie würdest du denn sagen, wie erreicht man denn die Leute am besten? Also es gibt sicher so die intrinsisch Motivierten, die du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, wo man sagt, die kommen sowieso mit dem Fahrrad und natürlich stellt man dann möglichst eine gute Infrastruktur auch zur Verfügung, dass es einfach ist. Aber die vielleicht neutral oder vielleicht auch etwas reserviert sind, was ist so deine Erfahrung, was funktioniert denn da am besten oder wo denkst du, sind da so Hebel, an denen man jetzt aus dem Nachhaltigkeitsmanagement in der Hochschule ansetzen kann, um solche Leute zu überzeugen oder vielleicht auch dafür zu begeistern, da mitzumachen, auch wenn sie vielleicht da jetzt noch nicht so einen Bezug zu dem Thema haben?
Das ist eine gute Frage und so eine ganz eindeutige Antwort kann ich da gar nicht geben, weil das einfach eine schwierige Frage ist und auch immer wieder. Und was ich jetzt schon gemerkt habe, ist gerade kürzlich eine Umfrage von unseren Studierenden, die eben nochmal im Haus nachgefragt haben, wie die Studierenden auch über das Thema informiert sind, wie kommuniziert wird. Also ganz viel ist natürlich Kommunikation. Bei uns ist es auch, wir haben alle Vierteljahr Mitarbeiterinneninformationen, wo ich auch versuche, das Thema immer wieder, wo wirklich auch, ich würde sagen, fast die Hälfte der Mitarbeitenden dann dabei ist, wo wir das Thema auch immer wieder ansprechen. Also gute Kommunikation, also wirklich viel erzählen, Erfolgsgeschichten erzählen. Und was mir ganz wichtig ist, dass das Thema positiv, also gerade das Thema Nachhaltigkeit positiv belegt ist, dass es nicht irgendwie mit einem Verzicht oder mit was Negativem verbunden ist. Also dass wir immer schauen, dass wir ins Tun kommen, lösungsorientiert sind. Also ich glaube, das ist grundsätzlich bei dem Thema ganz wichtig, dass man eben auch diesen Mehrwert und dieses Bewusstsein auch schafft, dass es nicht um Verzicht geht, sondern dass es eben auch eine Bereicherung sein kann, wie ich vorher erwähnt habe, das Bahnfahren zum Beispiel. Und so eben immer wieder versucht, die Leute auch überzeugen mit Erfolgsgeschichten, mit positiven Geschichten.
Mhm. Ja, ich glaube auch, das ist wichtig, dass man dieses Thema aus der, so wird es ja zum Teil auch gespielt, um irgendwelche Sachen zu verhindern, ne? Dass man sagt, da wird irgendwas unbequemer oder man muss auf irgendwas verzichten oder so. Und also die Frage war natürlich jetzt auch sehr schwierig und ich hätte mich jetzt auch fast gewundert, wenn du mir da die Lösung präsentiert hättest.
Das wäre schön, gell?
Ich glaube, das ist so die zentrale Frage, ja, aller Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Thema beruflich zu tun haben. Ja. Wie erreicht man die Leute? Und auch da gibt's wahrscheinlich halt je nach Hochschule nicht die eine Antwort und wahrscheinlich kann man auch nur, so wie du sagst, einerseits mit Kommunikation arbeiten, dass die Maßnahmen auch bekannt sind und andererseits die motivierten Leute auch, denen die Mittel an die Hand zu geben, dass die auch was machen können oder das zu unterstützen, wenn jemand sagt, hey, ich habe eine Idee, ich möchte da was machen.
Genau.
Und dann ist es auch wieder die Frage, gibt's dafür Geld? Gibt's sozusagen die Rahmenbedingungen auch her? Und die allumfassende Antwort, ich glaube, da müssen wir nochmal einen Podcast drüber machen irgendwann, um die zu finden.
Das wird wahrscheinlich einen Podcast sprengen. Also es ist tatsächlich so, dass es echt ein schwieriges Thema ist, aber immer dranbleiben. Also ich glaube eben auch immer an dem Thema dranbleiben, sich auch nicht demotivieren lassen bei dem Thema. Es gibt schon immer wieder Dinge, wo man denkt, ja, da hätte man gerne noch mehr Unterstützung, aber dranbleiben und das positiv sehen. Und ich glaube, das ist sowieso der Schlüssel für alle Veränderungen, zu schauen, dass man positiv dranbleibt, lösungsorientiert, gut kommuniziert auf alle Fälle. Ja, es sind einfach Veränderungsprozesse, die eben auch Nachhaltigkeit betreffen. Und da braucht man schon auch einen langen Atem und eben, also aus meiner Sicht ist Kommunikation und Information ganz viel. Ja,
ja, also ich glaube auch, so wie du sagst, es sind ja auch oft langfristige Prozesse und ich glaube so, wenn man das kann und wenn man das schafft, dass man immer wieder so kleine Maßnahmen auch umsetzt, dass die Leute auch das Gefühl haben, da passiert jetzt wieder was oder so, das ist sicher auch nochmal ein Erfolgsfaktor, dass man jetzt nicht eine Riesenmaßnahme sagt, so wir tauschen jetzt unsere LED-Beleuchtung um und dann haben die Leute zumindest das Gefühl, ne? Also oft ist es ja auch so, da laufen halt im Hintergrund Abstimmungen oder ist ein Förderantrag erstmal und der muss dann bewilligt werden und so weiter oder was auch immer, dass da was passiert.
Ja, trotzdem. Und wenn man natürlich Nachhaltigkeit anspricht, geht's ja nicht nur um Klimaschutz oder um diese Energiethemen, sondern natürlich auch, wie haben wir einen gesunden Arbeitsplatz, wir haben eine betriebliche Gesundheitsförderung, wir unterstützen verschiedene Sportangebote, es gibt zum Beispiel so Yoga, das unterstützt wird, also es gibt ganz viele, oder wir sind auch familienfreundliche Hochschule, dass man eben schaut, wie kann man eben seinen Familien oder die Work-Life-Balance eben unterstützen. Mhm. Also das sind ja Auto, also man sieht, schaut sich ja bei der Nachhaltigkeit ja oft immer nur oder denkt immer nur an Klimaschutz oder diese Energiethemen, die natürlich jetzt auch sehr präsent sind. Aber das ist ja noch viel mehr. Also wie haben wir einen gesunden und einen attraktiven Arbeitsplatz? Wie viel wir uns auch, wir verbringen so viel Zeit bei der Arbeit, spielt da natürlich schon auch mit rein. Mhm. Und das ist für uns schon auch ein großes Thema. Und das jetzt bei uns bei der Personalabteilung angesiedelt ist und ja, da haben wir auch eine Verantwortung unseren Mitarbeitenden gegenüber und haben natürlich auch das Thema, wie wollen wir damit auch oder wie können wir damit auch Mitarbeitende gewinnen? Also wenn wir jetzt in der Nachhaltigkeit unterwegs sind, dann mal sagen, okay, wir fördern auch diesen öffentlichen Nahverkehr, diese nachhaltige Mobilität und so weiter. Das sind ja alles Themen, wo wir eben auch nochmal darauf einwirken können und da auch Impulse geben.
Also ich denke auch so dieses Thema Mitarbeitendengewinnung, da spielt es ja auch immer mehr eine Rolle, habe ich so das Gefühl, dass eben sowas wie Jobticket, wenn man das nicht anbietet, dann ist man da als Arbeitgeber einfach im Hintertreffen, ne, weil eben viele Unternehmen das ja mittlerweile standardmäßig auch anbieten. Oder wir haben das Glück zum Beispiel, die Mensa selber zu betreiben ohne Studierendenwerk. Und da gab es dann auch vor ein paar Jahren mal eine Initiative von den Studierenden, die gesagt haben, wir wünschen uns da eine vegane und vegetarische Auswahl, die es vorher einfach nicht so gab. Das war so ein bisschen Landküche am Anfang. Und dann waren die Wege einfach auch kurz. Der Koch hat sich dann drauf eingelassen. Und da gab es einfach vorher für einen bestimmten Teil, die sich vegan und vegetarisch ernährt haben, nur die Beilage sozusagen. Und jetzt ist das vollkommen klar. Es gibt immer vegetarisch und zum Teil auch vegane Angebote. Und es wird auch nachgefragt. Ja, also wir haben... Ich habe mir mal die Zahlen geben lassen, es ist sogar zu dem Zeitpunkt, als ich es angefordert habe, 2/3 vegetarisch gewesen, was nachgefragt wird bei den Gerichten, und 1/3 nur noch Fleisch. Ich glaube, da ist auch so ein Umdenken einfach in der, also bei den Studierenden sowieso natürlich, aber auch bei den Mitarbeitenden, dass man einfach sagt, man muss ja auch gucken, dass die Leute ein Angebot kriegen und sich halt dann nicht ihr Essen dann selber mitbringen müssen, ne? Und sondern dass man das auch anbietet, wenn das nachgefragt wird, dass man sich da bewusst ernähren will und dass es über den reinen Gebäude- oder betrieblichen Aspekt, so wie du sagst, hinausgeht.
Genau, also die Ernährung ist natürlich auch ein großes Thema bei der Nachhaltigkeit. Ja. Sehr genauso, und das sind wir jetzt. Wir haben bei uns einen Betreiber von der Mensa und wir haben auch jeden Tag mindestens ein vegetarisches Gericht. Und da gibt's sicher noch ein bisschen Luft nach oben. Das merkt man auch, wenn man die Studierenden befragen. Aber der sehr regional und auch mit Bioprodukten arbeitet. Und ja, also wie gesagt, das gehört alles zur Nachhaltigkeit mit dazu, was man eben dann oft gar nicht so mitdenkt, wie groß das Thema eben auch ist.
Ja, ich überlege jetzt gerade, wir haben eigentlich schon fast sozusagen alle Bereiche, die man so typischerweise an der Hochschule mit verschiedenen Maßnahmen umsetzt, gestreift. Wir haben über Energie gesprochen, über das Thema Gebäude, Mobilität. Jetzt ist es gerade sogar noch ein bisschen weiter gegangen. Den Transferaspekt in der Third Mission haben wir gestreift. Hast du sonst noch irgendwas, wo du sagst, da möchtest du uns noch was erzählen, wo was wir vergessen haben an Maßnahmen oder wie ihr da auch vielleicht zu den Maßnahmen gekommen seid?
Ja, wir haben auch, das hast du, glaube ich, vorher auch erzählt, dass ihr eine Arbeitsgruppe habt oder dass es bei euch irgendwie das Thema irgendwie so initiiert wurde, dass ihr eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen habt und daraus. Und das war tatsächlich auch unser Weg. Wir haben vor 4 oder 5 Jahren mal eine Befragung im Haus gemacht und haben einfach auch nachgefragt, was gibt's für Ideen, was regen die Kolleginnen für Initiativen an. Und da gab es eben auch eine offene Frage, wo man dann eben auch beantworten konnte, die möchte bei dem Thema mitarbeiten. Und daraus ist eben bei uns auch so eine Arbeitsgruppe entstanden, wo sich eben Kolleginnen freiwillig gemeldet haben, da mitzuarbeiten, Impulse zu geben. Und ich glaube, dass es eben, wenn man das Thema Nachhaltigkeit in einem Unternehmen oder eben auch in einer Organisation initiieren möchte, dann braucht es auf alle Fälle bottom-up die Initiative und aber auch top-down. Also man braucht aus meiner Sicht beides, weil das ja dann ein systemisches Thema ist, das ja überall, also bei uns in der Hochschule, in allen Handlungsfeldern ja relevant ist. Und das geht nur, wenn alle das gemeinsam machen. Also das ist immer wieder, und auch wir in unserer Position brauchen natürlich die Hochschulleitung, die da ein klares Commitment gibt, aber insbesondere auch die Kolleginnen, die eben mit unterstützen, die mitdenken, die mit initiieren, wenn man das allein ja gar nicht schaffen kann. Und das muss einem immer auch klar sein, dass man eben die motiviert sind, mitnimmt, sich auch austauscht, und manchmal gibt's einfach auch Situationen, wo man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter, eben sich dann aber auch nochmal die Kolleginnen sucht, wo man sich austauschen kann, oder jetzt eben auch wir in der Vernetzung. Also da profitiere ich auch sehr von den Kolleginnen im Bündnis Nachhaltiger Hochschulen. Da gibt's sehr eine kollegiale, offene Kommunikation, wo man auch mal jemand anrufen kann und sagen kann, hey, hast du mir einen Tipp, wie kommen wir da weiter? Also das kann ich einfach nur mitgeben, wirklich die Netzwerke nutzen. Man ist nicht allein, man kann eben sich Hilfe holen, Unterstützung holen, Tipps. Also das wäre für mich nochmal sowas, wo man wirklich mitdenken muss, weil das Thema einfach manchmal auch schwierig ist, weil man ja weiß, dass die Organisation ja noch viele andere Themen hat, die herausfordernd ist. Also gerade momentan die Budgets, auch wir als Hochschule sind im Wettbewerb um die Studierenden oder um neue Studierende. Also das ist schon klar, dass Nachhaltigkeit, man ist selber so intrinsisch motiviert und denkt, das ist das wichtigste Thema für die Hochschule. Aber es gibt natürlich viele andere Herausforderungen, die man auch mitdenken muss und muss eben da auch so eine Ambiguitätstoleranz entwickeln, zu sagen, okay, es ist jetzt nicht nur meine Sicht auf das Thema, ist natürlich nicht die Sicht im ganzen Haus.
Mhm.
Aber du merkst schon, ich kann da gleich ins Erzählen und ein bisschen über die Erfahrungen ein bisschen erzählen.
Ja, nee, auf jeden Fall. Das ist ja auch spannend. Und du bist ja auch relativ nah an der Geschäftsführung, haben wir vorhin ganz am Anfang mal gesprochen. Ist das denn vielleicht auch ein Vorteil oder wie wirkt sich das aus? Oder sind das sozusagen einfach ganz zwei verschiedene Jobs, wo du sagst, die laufen sozusagen nebeneinander?
Ja, das ist gerade, wie ich es vorher gesagt habe, es hat so zwei Seiten. Also es ist natürlich so, dass man den kurzen Weg hat, was sehr oft auch Vorteile mit sich bringt, dass man wirklich auch, wenn man mal eine Idee hat, kann man das auch mal, auch wir in der Geschäftsführung stehen natürlich auch mal beim Kaffee beieinander und diskutieren und dann kann man auch mal gleich mal das an der Hochschulleitung anbringen und sagen, wie siehst du das? Also man kommt dann natürlich viel näher dann an das Thema auch Entscheiderinnen. Und manchmal ist es aber dann auch so, dass man eben durch die Position oder durch diese beiden Positionen auch ein Verständnis entwickeln muss, dass das Thema jetzt halt nicht oberste Priorität hat. Also wenn man natürlich auch mitkriegt, wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt andere relevante und wichtige Themen. Und so hat es eben diese zwei Seiten, dass man auch sieht, okay, das ist jetzt nicht an der obersten Priorität, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, es ist trotzdem ein Vorteil. Wenn ich jetzt gerade so im Erzählen und so drüber nachdenke, ist es auf alle Fälle ein Vorteil, weil man einfach auch, dass man eben auch nachfragen kann und aber eben auch damit umgehen muss, wenn man da mal eben die Rückmeldung kriegt, nee, das geht jetzt nicht oder das kann man nicht umsetzen. Also klar muss man das auch damit umgehen können, aber ich glaube, das hat man wahrscheinlich in jedem Job.
Also ich glaube auch, weil halt einfach die Ressourcen sind nicht endlich, die Themen, so wie du gesagt hast, laufen parallel. Und ich glaube auch, also ich habe ja sozusagen auch, das ist tatsächlich ganz lustig, dass wir beide sozusagen sowohl als unabhängig jetzt von dem Thema Nachhaltigkeit für die Geschäftsführung tätig sind und andererseits auch parallel Nachhaltigkeitsmanagement machen. Ich glaube, den Zugang sozusagen relativ schnell zur Geschäftsführung zu haben, ist sicher ein Vorteil, also jedenfalls aus meiner Sicht, weil ja viele Themen auch geschäftsführungsanhängig sind. Okay. Oft geht's ja ums Geld auch, ne? Irgendwas muss investiert werden und amortisiert sich dann irgendwann. Oder auch, will man strategisch sozusagen da irgendwas machen oder nicht. Und ich weiß von anderen Kolleginnen und Kollegen, wenn man da miteinander spricht, gerade bei großen Universitäten, die hängen irgendwo am Strang, ja, und müssen dann erstmal hängen vielleicht bei einem Vizepräsidenten oder Vizerektorat irgendwas und haben dann zwei, drei Ebenen, wo sie erstmal sozusagen ganz nach oben hin müssen. Und dann ist natürlich die Frage, geht's dann weiter überhaupt oder bleibt das bei der Zwischenebene schon hängen? Und das ist sicher dann ein Vorteil, wenn man da gar nicht groß durch die Instanzen gehen muss sozusagen, sondern dass man mal, so wie du gesagt hast, beim Kaffee kurz vorfühlen kann.
Genau.
Wollen wir mal das Thema XY vielleicht uns anschauen und dann geht es natürlich einfacher, als wenn man da erst einen formalen Beschluss irgendwie durchbringen muss.
Und da haben wir es natürlich mit unseren eher flachen Hierarchien und eben überschaubaren Strukturen einfacher und in der Position eben auch in der Assistenz von der Geschäftsführung hat man natürlich auch oft mit den Führungskräften zu tun. Das ist auch ein Vorteil aus meiner Sicht, wenn man ganz oft auch mal im Vorbeigehen, also zum Beispiel auch bei uns mit der Leitung vom Personal oder vom Leitung Gebäudemanagement, dass man an denen natürlich die relativ oft sieht, weil die natürlich bei uns auch vorbeikommen und dadurch natürlich auch eher die kurzen Wege auch zu den Entscheiderinnen halt in den verschiedenen Abteilungen und die auch kennt und eben da auch mal sich austauschen kann und nachfragen kann. Also diese kurzen Wege, das ist auch das, was uns auch als Fachhochschule oder eben überschaubare Organisationen ausmacht und auch aus meiner Sicht auch schon Vorteile bringt. Und bei dir, ich habe es herausgehört, bei dir ist es ja ähnlich.
Genau, also ich glaube einfach auch über die kleine Größe, da sind natürlich die Wege kurz und dass wir da auch die Strukturen natürlich, so wie du sagst, relativ flach halten bei so einer kleinen Institution. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Vorteil, ja. Und du wirst es nicht glauben, aber wir haben tatsächlich schon eine Stunde gesprochen. Und insofern würde ich sagen, wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast, ich glaube, es ist eigentlich auch ein ganz gutes Auslaufen des Gesprächs sozusagen, dass wir jetzt über Gemeinsamkeiten und Unterschiede gesprochen haben und was man sozusagen überhaupt für Maßnahmen an den Hochschulen umsetzt, was da eine Rolle spielt. Also mir fällt jedenfalls jetzt nichts mehr ein, beziehungsweise wir hätten sicher nochmal Potenzial für mindestens nochmal eine Stunde. Mhm. Aber was meinst du, sollen wir es dabei bewenden lassen für heute?
Also mir fällt tatsächlich jetzt im Moment auch nichts mehr ein. Und ich komme auch gern mal wieder nach Friedrichshafen. Ich habe jetzt so einen weiten Weg und hier bei euch am schönen Campus. Und nochmal vielen Dank für die Einladung, Fabian.
Ja, vielen Dank fürs Kommen. Ich fand es auch spannend, dass wir mal den Blick tatsächlich jetzt über den See hinweg gerichtet haben und ein bisschen geschaut haben, was funktioniert in Vorarlberg vielleicht anders als bei uns, was funktioniert gleich, und viele Themen sind ja auch ähnlich. Und insofern vielen Dank für deinen Besuch und wir haben uns gefreut, dass du da warst, und wer weiß, vielleicht bist du ja nochmal wieder da.
Ja, oder du kommst uns besuchen in Vorarlberg.
Oder
sehr
das.
Gerne auch.
Genau.
Danke.
Alles klar, vielen Dank.
Das war einer der Sustainability Talks an der Zeppelin-Universität. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wollen mehr über das Thema Nachhaltigkeit bei uns erfahren? Dann schauen Sie doch mal vorbei unter www.zu.de/Nachhaltigkeit. Dort finden Sie auch unseren Nachhaltigkeitsbericht und die Anmeldung zu unserem Nachhaltigkeits-Newsletter.